Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 10. Juli 2026. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, Belvi Bulli. Gott aus dem VBS. Das sagt natürlich nicht allen Leuten etwas, aber die Leute, die wirklich das VBS beobachtet haben, seit Jahren sagt das sehr viel. Das ist eine Frau, die sehr wichtig war in der ganzen sicherheitspolitischen, Konzeptarbeit, die im VBS geleistet worden ist. Sie ist ursprünglich finnischer Herkunft, was an sich für sie würde sprechen, weil Finnland ist ein Land, das wirklich weiss, wie man sich verteidigt. Aber es gibt da noch andere interessante Fragen, Dominik.
Ja, sie ist ja geholt worden, nur von der Viola Amherd, der glücklosen oder erfolglosen, wie wir es anschauen, Bundesrätin im Verteidigungsdepartement. Sie ist, man hat immer gesagt, ja, das ist eine tolle Frau, die kommt raus, weil sie eben von Finnland ursprünglich herkommt, weil sie auch wirklich mit Sicherheitspolitik zu tun hat. Letztlich ist ihre gleich, hat man sie trotzdem geholt, weil sie eine Frau ist. Ist Viola Amherd hat ja immer auf das geschaut, Männer haben bei ihr überhaupt keine Chancen auf eine Karriere gehabt. Jetzt geht sie. Es ist ein bisschen schwierig zu verstehen, genau warum. Sie hat einfach auch nicht mehr so viel zu tun gehabt. Der neue Verteidigungsminister, der Martin Pfister, hat mit anderen Leuten geschafft. Es ist nicht so, gemäss meinen Informationen, dass es da einen riesigen Konflikt gegeben hat, sondern mehr einfach, man hat nicht mehr können, man hat nicht mehr wollen miteinander. Sie kommt eine Abgangsentschädigung über von 8 Monatslöhnen. Das ist insofern brisant, weil das Parlament, also der Ständerat hat genau vor ein paar Wochen die Abgangsentschädigungen eigentlich gestrichen, die gibt es nicht mehr. Bald ist der Nationalrat am Zug, im September wird die Praxis möglicherweise eben auch verbieten. Und böse Zungen sagen, dass Frau Bulli eigentlich noch der Abschaffung von den Abgangsentschädigungen hat wollen zuvorkommen. Aber das sind böse Zungen, muss man sagen.
Ja, oder auch der Martin Pfister hat das vielleicht wollen, weil der Martin Pfister auch gefunden hat, wenn ich über den lohne, dann lieber so, dass die Person nachher nicht hässig ist die ganze Zeit. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so ein Find von Abgangsentschädigungen. Vor allem nicht, weil erstens ist es meistens besser, wenn die Leute gehen. Und wenn die Leute gehen, bin ich schon so froh, dass man diesen Leuten auch noch etwas zahlen kann. Das finde ich viel weniger schlimm, als das gewisse Politiker sehen. Viel entscheidender ist eben, dass man sich von Leuten trennen kann. Und das heisst nicht, dass jede Entlassung zu Recht stattfindet, aber es ist wichtig, dass der liberale Arbeitsmarkt eben auch für unsere Beamten gilt. Wirklich. Es ist wahnsinnig schwierig, Chefbeamten loszuwerden, wenn man nicht mehr mit ihnen auskommt oder wenn sie unfähig sind. Und das ist natürlich noch schwieriger, wenn man die Abgangsentschädigungen verbietet. Das sehe ich nicht als eine gute Idee. Als Zweiter, wenn ich noch sagen zu der Belvi Bulli, also es ist eben, du hast es ein bisschen erwähnt, es ist Internationalistin gewesen. Ich meine, es ist eine absolute NATO-Propaganda-Frau gewesen. Also hat eigentlich eine Rolle gespielt, wo man muss sagen, eigentlich aktivistisch für eine Chefbeamtin geht eigentlich nicht, weil in der Schweiz der NATO-Beitritt noch nicht beschlossen ist. Und sie hat den betrieben. Und das geht eigentlich nicht. Und das Dritte, was ich gehört habe von Leuten aus dem VBS, aus Leuten von der Armee, sie hat ein sehr gebrochenes Verhältnis gehabt zu unserer Armee. Also sie hat die wirklich verachtet. Sie hat gefunden, das ist gar nichts wert. Und auch die Schweiz hat sie nicht wahnsinnig beeindruckend gefunden. Also für eine Chefbeamtin, die eine sehr wichtige Rolle spielt für unsere Sicherheit, komische Haltungen. Also ich muss sagen, in dem Sinn eine gute Nachricht, dass sie geht. Man hätte ihr auch 12 Monatslöhne schicken können. Vielleicht schon vor 2 Jahren wäre noch besser gewesen. Das ist der Punkt. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Wenn man die Wahlen anschaut im Jahr 2027, das ist ja bald. Also ich meine, jetzt haben wir Sommerferien, nachher ist dann schon Herbst und in einem Jahr wird die Wahlen schon bevorstehen. Ja, Dominik, was muss man da sagen? Man kann jetzt schon Prognosen ein bisschen wagen, wenn man schaut, was die kantonalen Parlamentswahlen ergeben haben.
Ja, das ist nämlich ziemlich krass. Unser Kollege Kasper Schwarzenbach hat das zusammengezählt, die Sitzveränderungen in den Kantonsparlamenten seit den letzten eidgenössischen Wahlen. SVP plus 66 und auf Platz 2 die SP mit plus 14. Das ist verrückt. Nur schon der Unterschied. Alle anderen haben hinter sich gemacht. Die Grünliberalen minus 8, Mitte minus 13, die FDP minus 20, die Grünen minus 23. Und dann Ich gebe zu, das ist eine Berechnung, wo man ein bisschen cum grano salis, also mit einem Salzkorn muss nehmen. Ich habe sie dem Kasper ein bisschen aufgedruckt, dass er die macht. Aber wenn man das umrechnen würde, oder, auf Sitz im Nationalrat, oder, damit man es wirklich ermessen kann, was das bedeutet, plus 66 von der SVP, dann würde das heissen, dass die SVP im Nationalrat, wenn sie gleich viel Sitz dazu gewinnt wie bisher in den Kantonsparlament, 7 Nationalratsmandate mehr würde haben. Und das ist dann schon ziemlich krass. Sie kämen auf 69 Sitze im Nationalrat. Dann sind dann noch die anderen Fraktionsmitglieder, so ein bisschen MCG und EDU. Also man hat dann die grösste Partei, hat über 70 Sitze im Nationalrat. Das hat es schon sehr, sehr lange nicht mehr gegeben, muss man echt sagen. Die SP würde einen Sitz gewinnen nach dieser Berechnung. Das ist natürlich nichts. Das ist, das ist einfach stabil, oder? Und weil ja ganz wichtig ist, wie die FDP und die Mitte abschliesst, beide würden einen Sitz verlieren. Man hat also weiterhin Gleichstand.
Und man hat weiterhin eigentlich auch ein bisschen ein Patt, oder? Weil eben die Bürgerlichen in der Mitte sind dann immer wieder versucht, mit der SP ein Päckchen zu machen. Und so kann man dann am Schluss, weil die SP macht ja nur ein Päckchen, wenn sie am Schluss ihre Politik durchbringen. Sie machen ja im Gegensatz zu der bürgerlichen Mitte, machen sie ja keinen Kompromiss, sondern die bürgerliche Mitte gibt dann einfach den Linken an und macht die linke Politik, tut die vertreten und ist ganz erstaunt, dass sie verlieren in den Wahlen. Sie sind ganz erstaunt, verstehen sie nicht. Und nachher sagen sie, wir sind die, die den Wecker am 8. stellen. Ja, ist okay, das finde ich ja gut, wenn die FDP früher aufsteht. Aber vielleicht früher aufstehen und dann arbeiten. Zum Beispiel Bücher lesen, zum Beispiel programmatisch arbeiten. Es ist eines der grössten Ideen der bürgerlichen Mitte, dass man keine programmatischen Vorschläge macht, sondern eigentlich nur noch sagt, die SVP ist weg, die SP sind dumm und dann fertig. Aber das ist nicht ein Wahlprogramm, das sehr viele Bürger überzeugt. Gut, gehen wir zum
nächsten. Das ist höchstens die Aufgabe für uns Journalisten, dass wir sagen, oder, Zensuren verteilen, gell?
Genau, das kommt dann noch dazu. Genau, das ist eigentlich, für das sind wir da und danke vielmals, dass ihr uns unterstützt. Kann man auch wieder mal sagen, Nebelspalter.com. Jetzt abonnieren, damit ihr das Urteil hört. Oder wenn ihr es nicht wollt, abonnieren, was auch okay ist, dann könnt ihr aber uns unterstützen mit Unterstützungsbeiträgen. Am Schluss der Shownotes sehen wir, wie das geht. Vielleicht das ist ein Werbespot in eigener Sache, Dominik.
Ja, vielleicht noch, wo noch Wahlen stattfinden. Das ist wirklich noch spannend, oder? Also, wir haben noch Wahlen in Zug, den Oktober in Freiburg, Appenzell-Innerrhoden, Watt, Luzern, Zürich. Das wird, oder in all diesen Kantonen ist sehr interessant, wie die Mitte und die FDP abschliessen. Basel-Landschaft den nächsten April zusammen mit Tessin. Appenzell-Ausserrhoden ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Aber trotzdem, da sind noch einige Kantone drin und wir werden sicher das weiterverfolgen, wie es aussieht mit diesen Kantonsratssitz.
Genau. Gehen wir zu einem anderen Thema, Enix. Das war eine Firma, die während der Corona-Zeit dafür gesorgt hat, dass wir Masken bekommen haben, in einer Zeit, wo alle das Gefühl hatten, wie man heute weiss, zu Unrecht, aber man hat damals das Gefühl gehabt, Masken sind ganz, ganz wichtig, Masken helfen uns und so weiter. Und das sind zwei junge, ganz junge Leute, zum Teil glaube ich sogar unter 20, die das organisiert haben, die eine unglaubliche Logistik aufgebaut haben und weltweit Masken bestellt haben, beschafft haben, also ein patriotischer Akt, die haben uns das Leben gerettet in dieser Zeit. Zumindest hat man das ja damals geglaubt. Also es sind doch Wohltäter. Seit die das gemacht haben und eben natürlich viel Geld verdient haben, weil niemand das sonst hätte wollen machen oder hätte können machen, man musste Teenager anstellen, dass das geht, haben die zwei jungen Unternehmen natürlich auch viel Geld verdient. Wirklich sehr, sehr viel Geld. Bis zu einer Milliarde, soviel ich weiss. Was ist seither passiert? Überall werden sie vor die Justiz gezogen. In Deutschland, in der Schweiz und so weiter. Und es ist nie nicht so etwas gekommen. Es ist ein richtiger Missbrauch von der Justiz. Und jetzt, Dominik, jetzt kommt das Pünktchen auf dem I.
Ja, man hat das Verfahren eingestellt in Zürich und da hat aber ein Luzerner Anwalt etwas dagegen, der immer etwas dagegen hat, wenn Leute wahrscheinlich Geld verdienen, nehme ich an. Das zeigt ja, weißt du, die ganze Geschichte zeigt, wie neidisch, dass man geworden ist. Es hätten ja andere auch können, da irgendwie Masken organisieren, oder? Das ist ja verrückt, oder? Es ist so, dass ein Teil sogar zurückgezahlt worden ist. Also 9,5 Millionen Franken haben sie als VBS zurückgezahlt, aber sie haben trotzdem noch viel Geld verdient, zu Recht, weil sie haben sich für das eingesetzt. Und der Neid ist aber gross. Jetzt hat der Anwalt eine Aufsichtsbeschwerde noch gemacht. Das wird versanden. Ich meine, die Staatsanwaltschaft hat das des Langen und Breiten geklärt. Aber es zeigt einfach, wie man in der Schweiz umgeht, wenn jemand Geld verdient. Das finde ich ein bisschen tragisch.
Genau, es ist so ein Anwalt des Ressentiments, der dann selber, wenn es um seine eigenen Honorar geht, ganz sicher, ganz bescheiden extra weniger verlangt, weil er so ein guter Mensch ist. Er heisst übrigens Fabrizio Mainardi, dass das einmal klar ist. Fabrizio Mainardi. Könnt euch den mal merken, der beschäftigt unser Justizsystem über alle Massen für etwas, wo eigentlich vorbei ist und wo die Justiz jetzt wirklich hinter sich und für sich geschaut hat, ob jetzt da etwas dran ist. Und es ist nichts dran gewesen. Es sind zwei junge Unternehmer, seit Jahren beschäftigt worden mit unnötigen Prozessen, wo er alle zahlt. Er zahlt wegen solchen Leuten wie Fabrizio Mainardi. Er wird natürlich jetzt sagen, ich tue nur den Rechtsstaat ausnützen. Ja, ist schon gut. Aber es gibt auch noch eine staatspolitische Verantwortung. Es gibt eine gewisse liberale Verantwortung. Ich habe gesehen, er war Autor im Schweizer Monat. Der Schweizer Monat steht, glaube ich, für Liberalismus und nicht für Ressentiment-Politik. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Ja, der Markus Ritter, das ist einer der ganz erfreulichen Politiker von unserer Zeit. Einer der besten mit den Politikern, die es gibt. Nein, nicht nur für die Mitte. Nein. Wirklich von der Schweiz. Er ist einer der mächtigsten Bauernpräsidenten, die es gibt. Und leider ist er nicht Bundesrat geworden. Er hat jetzt ein hervorragendes Interview gegeben in der Zürich Zeitung. Was sind die Erkenntnisse?
Ja, er betont, oder, wie er sich hält, und für das ist er berühmt hier in Bern, wenn er sich in Dossier hineinarbeitet. Oder? Also ich habe ihn auch wegen diesen 880 Millionen wegen Mercosur natürlich hochgenommen. Und dann kommst du aber von ihm grad sofort Zahlen über. Oder? Du kommst wirklich grad sofort, du, aber Dominik, das und das ist passiert. Er sagt, die Berechnung von Guy Parmelin, die beruht auf einem alten Gutachten, es sei wirklich so, dass das Mercosur-Abkommen ein neues Abkommen sei und die Bauern brauchen darum wirklich eine bessere, eine grössere Unterstützung. Interessant ist natürlich besonders, was er zu den Rahmenverträgen sagt. Oder? Er sagt, ja, was ihn stört, ist der Streitbeilegungsmechanismus. Den kann man nicht mehr ändern. Was ihn stört, ist, dass das Lebensmittelrecht von der EU angepasst werden in Zukunft, gilt dann auch in der Schweiz mit dem Integrationsverfahren und gilt darum auch für die Bauern, weil es für alle Lebensmittel gilt, von der Produktion bis zum Verkauf. Auch das kann man nicht mehr ändern. Und dann sagt er auch noch, er befürchtet, dass das Freihandelsabkommen wieder Thema wird. Das ist im Moment zwar nicht der Fall, aber es ist klar, dass die EU das will. Und nochmal eine rote Linie ist eine staatsrechtliche Frage. Für ihn braucht es das obligatorische Referendum, schlicht wegen der Bedeutung dieser Verträge. Es leuchtet mir nicht ein, warum wir Verträge abschließen sollen, bei denen wir uns in mehreren Punkten verschlechtern. Mehr muss man eigentlich gar nicht wissen zu den Rahmenverträgen.
Genau, und dass ihr dafür versteht, um was es jetzt hier geht. Wegen dieser Aussage ist der Markus Ritter nicht Bundesrat geworden. Natürlich hat er die Aussage noch nicht gemacht, aber es war damals schon klar, dass er fürs Ständemir ist. Und wenn er Bundesrat geworden wäre, hätte der Bundesrat zwar auf Antrag Ignazio Cassis wollen verzichten auf das Ständemir, aber Mehrheit wäre dagegen gewesen. Die zwei SVPler plus die freisinnige Karin Keller-Sutter plus eben einen möglichen Bundesrat Markus Ritter. Und deshalb ist der Martin Pfister von allen Linken geschlossen gewählt worden. Das muss man einfach sagen. Er ist ein Bundesrat, ja, von Gnaden der Linken. Das ist einfach so, weil er im Ständemir da die Meinung der Linken unterstützt hat. Und wenn man weiss, dass der Gerhard Pfister, der damals Präsident war von der Mitte, auch ein Skeptiker ist von diesen Verträgen und zweitens Ständemir auch will, was richtig ist als Zucker und als katholisch-konservative sowieso, muss man sich schon fragen, warum, Gerhard Pfister, hast du geschaut dafür, dass der Markus Ritter nicht Bundesrat wird? Weil er hat da einen wichtigen Beitrag geleistet, unter anderem, weil er den Martin Pfister aus dem Hut gezaubert hat als Kandidat. Also eine unglaubliche Tragweite hat es gehabt, dass der Markus Ritter, der jetzt so gute und klare Aussagen macht in der Zürich Zeitung, nicht Bundesrat geworden ist. Hat eine enorme Tragweite gehabt für unser Land. Das ist ein historischer Fehlentscheid. Gut. Gehen wir weiter zu einem anderen Thema. Chatkontrolle. Die EU will ja eigentlich alles, was im Internet läuft, immer mehr abwürgen. Das ist natürlich auch schlimm, weil es ja alles amerikanisch ist. Das haben sie nicht gern in Brüssel. Aber schlimmer ist, wir Schweizer, die nicht in der EU sind, machen dem auch mit, Dominik.
Ja, das EU-Parlament hat beschlossen, dass man weiterhin eure privaten Nachrichten lesen kann. Und zwar so Facebook und Google, alle die Internetanbieter, können das machen und sie melden dann auch Sachen melden, der Strafverfolgungsbehörde. Und zwar ohne Anlass. Und das ist ein Verstoß gegen den Rechtsstaat, weil eigentlich haben wir das Recht auf Privatsphäre. Man darf uns nur dann unter die Lupe nehmen, wenn es einen Anlass gibt, einen Verdacht gibt, dass wir irgendetwas gemacht haben. Und das Parlament hat das durchgedruckt, und zwar eine Minderheit hat das durchgedruckt, und zwar mit einem Verfahrenstrick. Das lesen Sie auf nebelspalter.ch, wo dazu geführt hat, am letzten Tag vor der Parlamentsferien, dass alle, die abwesend sind im EU-Parlament, dass die sozusagen als Ja zu der Verlängerung von der Chat-Kontrolle gelten. Und am letzten Tag vor der Ferie sind natürlich ganz viele, nämlich über 127 Abgeordnete sind bereits weg und in der Ferien. Und wenn du die Schweiz ansprichst, das ist ja interessant, oder? Vor drei Jahr hat der Nationalrat einer Motion aus grün-liberaler Seite zugestimmt, dass man den Bundesrat auffordert, wirklich alles zu unternehmen, um die Schweizerinnen und Schweizer schützen vor der Chatkontrolle. Und dort auch der Motion zugestimmt hat Minli Marti, SP-Nationalrätin aus Zürich. Aber vor einem Jahr hat sie die Meinung geändert und eine Motion eingereicht, um genau die Chatkontrolle so hindurch über die Regulierung der Internetplattformen doch noch einzuführen. Und ihr Argument ist das gleiche wie von dieser Minderheit im EU-Parlament. Es ging um Missbrauch, Verhinderung von Missbrauch an Kind. Ich bin sicher nicht für Missbrauch an Kind, das ist klar. Aber das ist nur ein vorgeschobenes Argument, wie selbst die EU-Kommission in einem Bericht zugibt.
Genau, und es ist eben einfach schade, dass wir so tun, als wären wir in der EU und wir sind es ja nicht, dann machen wir einmal irgendwo mit dem Gedanken vertraut, dass es vielleicht einmal eine Volksabstimmung braucht. Und wenn wir dafür sind, für die EU bittet, okay, dann be my guest. Aber vorher bitte nicht. Hört mal auf, die ganze Zeit so tun, als wären wir in der EU. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, das ich auch herzig finde, der Podcast Politbüro vom Tagesanzeiger, der etwas Ähnliches macht wie wir, aber natürlich auf viel tieferem Niveau, selbstverständlich. Arrogant, wie wir sind. Nein, die machen das gut. Und einer der Kollegen, der das macht, ist der Philipp Loser, den wir auch gut kennen. Der war bei der Basel-Zeitung und hat dort auch sehr gute Arbeit geleistet. Da muss man auch mal sagen, er ist ein guter Schreiber. Aber was herzig ist, jetzt entdecken sie das Thema der Verordnungen als Problem. Früher hat der Tagesanzeiger das noch nie thematisiert, Dominik.
Ja, genau, es ist wirklich toll, oder? Also, man tut jetzt dem Bundesrat Guy Parmelin ankreiden, dass er eben ohne wirkliches Abkommen von den USA heimgekommen ist, oder? Und er hat ja eine einseitige Erklärung abgegeben und er hat gesagt, man werde weiterhin gewisse Sachen halt direkt umsetzen, also amerikanische Normen bei Autos oder bei Medizinalprodukten und so weiter. Und er macht das auf dem Verordnungsweg. Und wirklich herzig ist, dass man sagt, beim Tagesanzeiger, das hat er gelernt, bei wem? Nein, nicht bei den Linken, die das seit Jahrzehnten machen, sondern beim Albert Rösti, beim SAP-Kollegen. Was haltest du da davon?
Ja gut, eben, es ist wirklich lächerlich, weil es ist wirklich das, was die Bundesverwaltung jetzt seit 20 Jahren macht. Und es sind auch Beamte. Und es sind Beamte, die der SP und den Grünen nachstehen. Also es ist wirklich die Linke, die durchregiert, nicht unbedingt über das Parlament, sondern eben über Verwaltung. Und die Verwaltung hat natürlich Verordnungen gern, weil das geht nur im Bundesrat und der Bundesrat tut das durchwinken, weil der Bundesrat hat so viel zu tun und so dicke Dossiers zum Bewältigen in einer Sitzung, dass das meistens einfach durchflutscht. Es läuft so, der Beamte macht eine Verordnung, muss sie nur eigentlich seinem Chef vorlegen, der Chef findet das gut, wenn es ein Linken ist sowieso, aber vielleicht ist es auch ein Bürgerlicher, der nicht gut schaut, der flutscht das durch den Bundesrat und zack, haben wir Sachen, Verordnungen, die eigentlich Gesetz sind, die eigentlich müssen im Parlament beschlossen werden und eigentlich sogar im Referendum dann würden unterstehen. Wir würden dazu etwas sagen. Und es ist wirklich also grotesk. Aber es ist natürlich gut, wenn der Tagesanzeiger jetzt auch merkt, dass das ein Problem ist. Wenn er es merkt, jetzt am Beispiel von der SVP-Bundesrat, ja, ist ein bisschen heuchlerisch, ist ein bisschen lächerlich, aber wir hoffen dafür, dass sie dann nachher beim nächsten Vorstoß aus dem Bundesamt für Umwelt oder was gibt es, alle die Bundesämter, die da ständig
referieren,
ohne dass wir gefragt
werden. Und in der Zuwanderungspolitik oder im EDI, bei der Gesundheitspolitik zum Beispiel, ich meine, der Alain Berset hat ja unglaubliche Sachen in Verordnungen zum Krankenversicherungsgesetz geschrieben, wo das Parlament entweder nie beschlossen hat oder genau das Gegenteil beschlossen hat. Das ist ja wahnsinnig, oder? Dort hat man es gelernt.
Ich könnte es auch in Zahlen anschauen. Ich habe mal ein Memo darüber geschrieben. Wir können das wieder bringen. Ich muss es wieder bringen. Der Marc Schelker, einer der gescheitsten Professoren in unserem Land, ein Ökonom an der Uni Freiburg, hat mal geschaut, oder, wie eigentlich die Legiferierung läuft seit 1848 in der Schweiz. Und dann, ich habe die Zahlen nicht mehr auswendig, aber der grösste Teil von der Gesetze und von der, ja, von der Legiferierungsarbeit von unserem Land kommt direkt aus dem Bundesrat. Und das sind Verordnungen. Und Verordnungen, genau. Ich sage es noch einmal, das machen Beamte. Das sind nicht Politiker, die Verordnungen machen, sondern Beamte. Also wir haben schon lange den Beamtenstaat. Eigentlich schon sehr lang. Man kann schon zeigen, schon in den 70er Jahren fängt das an. Und es sind jetzt vor allem die Linken, die davon profitieren. Also von dem her, Tagesanzeige, bitte aufpassen, ihr könnt da eure eigene Klientel ein bisschen kritisieren. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, das auch uns wieder mal zeigt, wie wir als Schweizer gut angesehen sind im Ausland. Es geht um die Kosten vom G7-Gipfel, wo wir ja nichts davon hatten, außer den ganzen Sicherheitsaufwand. Dominik, was ist da der Neueste?
Und der hat 30 Millionen Franken gekostet. Und Frankreich sagt, das interessiert uns nicht. Man soll jetzt den Gipfel nicht instrumentalisieren. Instrumentalisieren, das sagt man. Das finde ich komplett absurd. Das ist einmal 2003 anders gewesen. Da hat es einen G8-Gipfel in Evian gegeben. Und dort hat man dann von den 40 Millionen, die es damals kostet, hat Frankreich 18 Millionen übernommen. Wahrscheinlich hat es damit zu tun, dass die Kassen in Frankreich natürlich leer ist. Oder? Ich meine, es ist wirklich leer. Und darum machen wir es nicht. In Paris heisst es von irgendeiner Präsidentin von der Gruppe Frankreich-Schweiz, Achtung Schweiz vor den langfristigen Konsequenzen. Auch die Schweiz wird wieder einmal von Frankreich profitieren. Ja, wunderbar. Wahrscheinlich mit einem gratis Entenstopfleber-Export oder ich weiss auch nicht genau wie.
Ja, ist wirklich lustig, aber es zeigt eben, wie wir dumm sind, wir Schweizer, also dass wir uns das bieten lassen. Also der Bundesrat hätte doch zuerst müssen sagen, okay, wir haben die und die Sicherheitsprobleme, ihr müsst zahlen, sonst ist der Genfer Flughafen nicht offen. Weil EasyJet ist so beschäftigt, es tut uns schaurig leid, aber wir können die Air Force One, wo ein riesen Aufwand ist, weil man einfach die ganze Flughafen-Angelegenheit muss schliessen, damit der amerikanische Präsident kann landen. Wir können das nicht machen, weil EasyJet ist da. Es gibt ja so viele Juristen in Bern, die sich heute etwas überlegen, wie man die Franzosen hätte können dazu bringen, dass sie zahlen müssen. Weil Genf ist, soviel ich weiss, immer noch Teil von der Schweiz. Und der Flughafen, ich bin jetzt so gar nicht sicher, nein, der ist nicht auf französischem Gebiet, das ist nicht Mühlhausen, sondern ist wirklich Schweizer Gebiet. Also hätte man können sagen, du, ihr müsst halt in Evian landen. Und wenn es dort keine Landepiste gibt, ja, tut uns schauer leid, geht doch auf Marseille. Ihr habt so ein grosses fucking Land. Ihr habt ein riesen Land mit ganz vielen Landepisten. Ihr müsst jetzt nicht auf Genf kommen. Nein, es ist lächerlich. Und was ich auch noch sagen will, in der Schweiz übrigens gibt es ja dann Leute, die sagen, oh, das ist super, der Pamela dürfen den Trump begrüßen. Wissen Sie, wie lange hat der Guy Pamela können reden mit dem Donald Trump? Wie lange? 36 Sekunden. 36 Sekunden. Das soll uns etwas bringen.
Das ist eine Million pro Sekunde.
30 Millionen. Ja, genau. Jede Sekunde eine Million. Gottverdammt. Und das ist unglaublich. Gut, ich find, noch der Letzte. Ja?
Nein, die Franzosen hätten ja können den Alain Berset fragen. Der hat Erfahrungen mit Landepisten in Frankreich.
Oder? Ja, genau.
Jetzt im Privatflug hat er über 3 Mal landen müssen, weil er irgendwie seinen Transponder abgestellt hat oder auf Funksprüche nicht reagiert hat. Das nächste Mal bitte Alain Berset als Berater anstellen. Der kostet weniger als 30 Millionen.
Genau. Und dann haben wir noch die letzte Meldung aus unserem Lieblingsdepartement. Wie soll ich das überhaupt nennen, ohne dass ich da jetzt beleidigend werde? Nein, also ich bin auch sprachlos, wenn ich das höre. Das EDA hat Fahne auf Halbmast da. Warum, Dominik?
Wegen der Beerdigung von Ali Khamenei. Der ist ja am 28. Februar von israelischen Kampfjet im Haus des Führers, das gibt es nicht nur in Berlin, das gibt es auch in Teheran, ist der exekutiert worden. Gott sei Dank, sei Gott, müssen wir wieder mal wiederholen, das ist wirklich gut. Der Typ hat es jetzt wirklich nicht gebraucht und jetzt wird er beerdigt und es sei ganz normal, dass dann auf dem Westtrakt, also Bundeshaus West, die Fahne auf Halbmast gestellt wird, egal ob der Ali Khamenei schon bevor er wieder 30'000 eigene Leute umgebracht hat, hat man ihn Schlechter von Teheran genannt. Trotzdem, das sei Gepflogenheit, das merkt man so. Ich weiss einfach nicht, hat man das gemacht beim Tod von Stalin, beim Tod von Adolf Hitler oder beim Enver Hoxha oder wer gibt es da noch alles? Macht man das einfach immer? Man kann es doch auch einfach einmal sein lassen, oder?
Also man hat es dort sicher mit Stalin nicht gemacht. Aber jetzt ihr Historiker da, die da zulassen, und zwar Junge, die jungen bürgerlichen Studenten, die Geschichte studieren, wenn es die noch gibt, haben eine gute Rechercheaufgabe. Tönt mal recherchieren, was ist am 30. April 1945 passiert auf dem Bundeshaus West. Haben wir dann die Fahne auf Halbmast da, 30. April 1945, für die Historiker, die es nicht wissen, dann hat sich der Hitler umgebracht. Ich bin todsicher, dass die Schweiz dann nicht ihre Fahne gesenkt hat. Und beim Tod von Stalin auch todsicher nicht. Also bin ich total überzeugt. Und von dem her, ganz peinlich. Und es zeigt einfach, in welchem Zustand das linke EDA ist. Es ist leider eine Hochburg von der Linken, wo völlig den Plan und den Kompass verloren haben. Gut, das war es gewesen. Bern einfach an dem 10. Juli 2026. Markus Somm und Dominik Feusi auf nebelspalter.ch. Ja, könnt euch nicht entschuldigen, wenn ihr eure Fahnen nicht auf Halbmast da habt, wo der Khamenei gestorben ist. Ihr habt ja sicher eine Fahne im Garten. Könnt euch nicht entschuldigen, wenn ihr das nicht gemacht habt. Das EDA ist wahrscheinlich die einzige Institution auf der ganzen Welt, außerhalb von Teheran, die das gemacht hat. Das würde ich dann aber betonen. Gut, in dem Sinn, macht's gut, schönes Wochenende. Wir hören uns wieder am Montag auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Audi Swiss. Ihre Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch